Und jetzt fahren wir weiter. Im ersten Buch Mose, im ersten Kapitel. Und lesen heute die Verse 6 bis 8. Und Gott sprach, es werde eine Feste zwischen den Wassern. Und die da sei ein Unterschied zwischen den Wassern. Da machte Gott die Feste und schied das Wasser unter der Feste von dem Wasser über der Feste. Und es geschah also, und Gott nannte die Feste Himmel. Da ward es Abend, da ward es Morgen, ein zweiter Tag. Diese Worte stehen im ersten Mosesbuch, im ersten Kapitel, Vers 6 bis 8. Heiliger Geist, leite du uns in alle Wahrheit. Amen. Liebe Gemeinde, und Gott nannte die Feste Himmel. Himmel. Damit ist das Wort gefallen. Das liebe, vertraute Wort, das wir aussprechen, so oft wir beten, unser Vater, der du bist, in den Himmel. Es kommt schon nur im Neuen Testament nicht weniger als 284 Mal vor. Es ist also ein Hauptwort der Heiligen Schrift. Himmel, das hat sehr viele verschiedene Bedeutungen. Es ist schon ein Hinweis auf diese Verschiedenheit, wenn im Alten und Neuen Testament von einer Mehrzahl, von einer Vielzahl, eben von Himmeln die Rede ist. Aber bei all der Verschiedenheit der Bedeutung dieses Wortes, eines bedeuten sie alle. Wenn man Himmel sagt, dann sagt man Gott. Und wenn man Gott sagt, dann ist auch der Himmel dabei. Gott und der Himmel sind sozusagen eines. Fast unter Umständen auswechselbare Worte. Das bekannteste, uns bekannteste Beispiel ist jenes Wort, das Schiller den Tell, dem Gessler in der hohlen Gasse zurufen lässt. Mach deine Rechnung mit dem Himmel, Vogt. Fort musst du. Deine Uhr ist abgelaufen. Gott und Himmel. Himmel und Gott. Das darf allerdings nicht so missverstanden werden, wie wenn Gott eingeschlossen wäre in den Himmel. Wie wenn Gott sozusagen der Gefangene des Himmels wäre. Gott ist frei. Gott ist der Herr des Himmels. Gott, wir stehen hier vor dem strahlenden Geheimnis der Allgegenwart und Freizügigkeit Gottes. Gott kann im Himmel sein, er kann aber auch nicht dort sein, wenn er will. Gott kann auch auf der Erde sein, wenn er will. Gott kann auch in der Hölle sein, wenn er will. Es gibt keinen denkbaren Ort, da Gott nicht sein könnte. Und es gibt keinen denkbaren Ort, den Gott nicht verlassen könnte. Diese Eigenschaft Gottes, seine Allgegenwart und Freiheit, ist bekundet im Psalm. Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mich in die Hölle, siehe, so bist du auch da. Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde mich doch deine Hand da selbst führen und deine Rechte mich halten. Von dieser Allgegenwart Gottes ist Salomo übernommen dort, wo er es gewagt hat, erst aus ausdrücklicher Gestatten Gottes hin gewagt hat, Gott auf dieser Erde ein Haus zu bauen. Den ersten Tempel in Jerusalem hat er bauen dürfen. Bei Anlass der Tempelweihe übernimmt es Salomo das grenzenlose Staunen, dass aller Himmel, Himmel dich nicht fassen können. Wie sollte dich das Haus, das ich gebaut habe, fassen können? Gottes Allgegenwart, aber nun ist etwas Merkwürdiges. Obschon Gott überall sein kann oder nicht sein kann, er kann in Ost, in West, im Süden und im Norden, kann oben und unten, er kann im obersten Himmel und in der untersten Hölle sein, er kann in mir sein oder außer mir. Obschon Gott sich nicht fixieren lässt, gefällt es ihm doch, gewisse Orte vorzuziehen. Und da ist es merkwürdig, dass Gott die Höhe, das Oben vorzieht. Gibt ihm den Vorrang. Gott erlaubt uns, dass wir, wenn wir an ihn denken, dass wir nach oben denken. Er will ein Gott in der Höhe sein, könnte ebenso gut ein Gott in der Tiefe sein. Oder in der Mitte. Aber er will ein Gott in der Höhe sein. Ehre sei Gott in der Höhe. Er gibt der Höhe, dem Oben, den Vorrang, das Übergewicht. Eigentlich hätten wir viel Anlass, Gott unten zu suchen. Das, was uns ernährt, kommt ja von unten. Das Gras, die Kartoffel, das Getreide. Unser Leben kommt ja von unten. Wir würden dem, was von unten kommt, den Vorzug geben. Aber Gott sagt es anders. Er sagt, alle gute Gabe kommt von oben herab, vom Vater des Lichtes. Gott in der Höhe. Nun, liebe Gemeinde, nachdem wir diese Klarstellung unternommen haben, dass Gott nicht fixierbar ist, örtlich, dass Gott frei ist, dürfen wir es wagen, ohne zu viel Missverständnis zu riskieren, darauf hinzuweisen, dass es in der Bibel obere und untere, einen obersten und einen untersten Himmel gibt. Nehmen wir zuerst den obersten. Gott gibt ja der Höhe den Vorrang. Gott ist an einem Ort. Christus redet von einer Stätte, von einem Ort. Aber dieser Ort entzieht sich sowohl unserem Begreifen wie unserem Zugriff. Alle Orte, die wir denken können, und die wir vielleicht eines Tages erreichen können. Auch die fernsten Orte in den Welträumen sind noch diesseitig. Der Ort, wo Gott ist, der oberste Himmel, ist jenseitig. Weder unserem Verstand noch unserem Fuß je erreichbar. Dieser oberste Himmel ist ein Geheimnis. Er ist uns verschlossen. Dort, wo die Jenseitigen, die Engel und die Seligen, Gott Tag und Nacht gebeuget dienen, dort ist Gott. Aber er ist nicht nur dort. Thron weist hin auf Regiment. Gott regiert im höchsten Himmel. Das ist sozusagen seine Amtsstelle. Dort fallen Entscheide. Dort fallen die letzten und höchsten Entscheide. Weil es diesen Gott im höchsten Himmel gibt. Dort, wo regiert wird. Darum, liebe Gemeinde, hat es einen Sinn, zu beten. Diesen Gott, der entscheiden kann, anzurufen, im Gebet. Dorthin denken wir. Wenn wir beten, unser Vater, in dein Himmel, von dort her ergehen Befehle, Verfügungen, die bis jetzt entscheidende Verfügung, von dort her geschah damals, als Gott beschloss, seinen Sohn, seinen ewigen Sohn, seinen eingeborenen Sohn, nach unten, in die Tiefe, auf die Erde zu schicken, als Erlöser von Schuld und Tod. Und Jesus ist von der höchsten Höhe in die Tiefe gekommen. Und bei der Jordantaufe bekam er einen kurzen Einblick in den höchsten Himmel, an seinen Herkunftsort. Der Himmel öffnete sich über ihm und der Heilige Geist kam und er hörte die Stimme: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und mit dem Himmel ist er dann die ganze Zeit über verbunden geblieben, in den Nächten des Gebetes, ununterbrochen verbunden, mit der Ausnahme jenes unvorstellbar fürchterlichen Momentes, da er am Kreuz sagen musste: Gott hat mich verlassen. Und dann hat ihn Gott zurückgeholt in den höchsten Himmel, an die höchste Amtsstelle, wo regiert und entschieden wird. Und ihm ist dort gegeben alle Gewalt im Himmel und auf der Erde. Und darum hat es Sinn, Christus anzurufen im Gebet, im Namen Jesu zu beten. Er ist dort, an der Amtsstelle auf höchster Ebene, jenseits aller höchsten Ebenen, ist er unser Fürsprecher und unser Fürbitter. An den Himmel verwies er uns, wenn er und sagte, dass wir uns nicht fürchten sollen. Es falle ja kein Spatz vom Dach, ohne den höchsten Entscheid. Es falle ja kein Haar von unserem Haupt, ohne dass es der Vater im Himmel weiß. An diese höchste Stelle denk etwa Luther, wenn er im Zusammenhang mit dem Reichstag zu Worms von einem Gutmeinenden darauf aufmerksam gemacht wurde: Wenn dich der Papst in Bann tut und wenn der Kaiser auch noch von dir abrückt und dich in Acht tut, wo willst du dann überhaupt noch existieren? Und da habe Luther gesagt haben: Unterm Himmel. Unterm Himmel. Wer das fassen kann, wenn der Heilige Geist diesen Glauben gibt, vielleicht heute Morgen, was ist das für ein Wunder? Ist das für ein Ereignis, dass wir wissen dürfen, wir sind unterm Himmel, unterm höchsten Himmel. Aber nun, liebe Gemeinde, heißt es hier, und Gott sprach, es werde eine Feste zwischen den Wassern, und die sei ein Unterschied zwischen den Wassern. Da machte Gott die Feste und schied das Wasser unter der Feste von dem Wasser über der Feste, und es geschah also. Wir müssen jetzt dieser Feste noch ein wenig auf den Grund gehen. Das ist nun ein Himmel, der weiter unten ist. Ein unterer, wir möchten sagen, der unterste Himmel. Feste weist hin auf etwas, breit gehämmertes, breit gestampftes. Wir würden sagen, eine ausgewalzte Fläche. So wie wenn die Mutter den Kuchenteig auswalzt. Oder im Walzwerk die Stahlflächen entstehen, gewalzt werden. Das ist der Begriff der Feste. Etwas Dünnes, Breites und doch Solides, Zusammenhängendes. Das ist die Feste. Das Wort Firmament, das Lateinische, ist nicht übel gewählt. Calvin sagt zu dieser Stelle und hat sicher recht: Ich bin des Bestimmtesten überzeugt, dass es sich bei dieser Feste um die Dinge der sichtbaren Welt handelt. Um den uns nächsten Himmel. Um den Himmel, den die Kinder sehen. Wenn sie den Tag erleben, da sie einmal länger aufbleiben dürfen und zum ersten Mal den Mond am Himmel sehen. Oder die Sterne. Es ist jener Himmel, den Jesus meint, wenn er von den Vögeln des Himmels spricht. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheune. Und euer himmlischer Vater nähret sie doch. Es ist der nächste Himmel. Der sichtbare, greifbare und begreifbare Himmel. Die Menschen haben sich von alters her eifrig bemüht, ihn zu verstehen und einzudringen. Die Griechen kannten das Firmament, diesen Himmel. Die Babylonier kannten diese Wölbung, die sich da über der Erde wölbt. Und an der die Sterne und der Mond und die Sonne befestigt sind. Und die Zeitgenossen der Heiligen Schrift kannten diesen Himmel, so wie man ihn damals kannte, als Wölbung, die Gott zwischen die Wasser hineingeschoben hat, zwischen die wilden, chaotischen Wasser. Und er hat die Wasser geteilt, divide et impera. Er hat sie geteilt, die Wasser, und entmächtigt und domestiziert. Und er, Gott, verwaltet diese Mächte über der Wölbung in Vorratsbehältern. Und wie ein getreuer, zuverlässiger und unendlich gütiger Schleusenwart teilt er der Erde Regen und Schnee und Tau und Hagel und Winde und Sonnenschein zu. Gottes Güte kontrolliert, Gottes Güte regliert und Gottes Güte beherrscht diese Mächte, die da über uns sind und uns bedrohen, indem er die Feste dazwischen tat, jenen Halt. Freilich kann Gott auch seinen Ernst zeigen. Er kann in seiner unendlichen Güte, wie Jesus sagt, seine Sonne scheinen lassen über die Bösen und über die Guten, über Gerechte und Ungerechte. aber er kann auch in seinem Ernst Gericht üben, indem er die Schleuse zuzieht. Und es gibt eine Dürre von 3 Jahren in der Zeit des Elia, oder indem er die Schleuse öffnet, unheimlich öffnet. Und es gibt die Sintflut zur Zeit des Noah. Gott ist, der da kontrolliert und regiert und zuteilt, regiert. Der Gott im höchsten Himmel regiert über den untersten Himmel. Ich weiß, wir wissen alle, dass die Erforschung der unteren Himmel seither weitergegangen ist. Dass die Vorfahren von damals etwas weniger wussten von diesem erforschbaren Teil der Himmel. Wir wissen ein klein wenig mehr darüber. Aber ich glaube, es sei nicht gescheit, über die Vorfahren zu lachen, auf sie herunterzuschauen, sie zu bemitleiden und zu belächeln. Ich glaube, das sei nicht gut. Es gibt Christen, die sich furchtbar ängstigen und fürchten vor diesem Lächeln, die sich schämen, dass so etwas in der Bibel steht. Etwas so Überholtes und Hinterwäldlerisches. Es gibt auch Ausleger, die ihrer Scham nicht genug Ausdruck geben können. Es gibt Christen genug, die dieses Lächeln der Wissenschaft fürchten und einen Bückling davor machen. Und die vielleicht sogar mit einer Mundecke mitlächeln und mit einem Auge mitzwinkern. Ist das gescheit? Was tut es, wenn wir ein wenig mehr wissen von den unteren Himmel? Was tut das dem obersten Himmel? Wissen wir damit mehr Bescheid über den obersten Himmel, wenn wir ein wenig mehr Bescheid wissen über den Rand des untersten Himmels? Ändert das an den Menschheitsproblemen? Ändert das an Gott? Ob man mit den Ochsen pflügt oder mit dem Traktor? Ob man zu Fuß, per Kamel, Ruder oder Segel reist? Oder per Rad, Motor und Flug? Was ändert das an Gott? Was ändert das am Menschen? Dieser heutige Mensch, ist das eine andere Gattung als der Mensch, wie er damals war, als er noch ein wenig weniger wusste? Und passen wir auf, mit diesem Fortschritt des Wissens ist es so eine Sache. Die Rollen können da ungeheuer rasch verteilt sein. Dieser Fortschritt ist so rapid, dass wir heute schon in diesen Dingen über unsere Väter, über unsere ehemaligen Lehrer lachen könnten. Und während wir über unsere Väter lachen, lachen unsere Kinder bereits über uns. So rapid geht es. Bonhoeffer hat schon recht, wenn er zu dieser Stelle sagt, in Anbetracht der Raschheit der Naturwissenschaft, des Fortschrittes der naturwissenschaftlichen Erkenntnisse ist allzu selbstsicherer Spott hier nicht geraten. Aber dann, liebe Gemeinde, noch eine Frage. Wie immer unsere Ansichten, unsere Erkenntnisse über diesen untersten Rand des untersten Himmels sind, eines bleibt sich gleich. Bis jetzt ist dieser unterste Rand des untersten Himmels für uns ein gewisser Schutz gewesen. Ein gewisser Halt, dass da oben regliert wird und kontrolliert wird. Das hat nicht zuletzt bewirkt, dass diese Erde wohnbar ist. Wir hier wohnen können. Gewiss, es gibt etwa einmal einen Wolkenbruch. Aber dann scheint die Sonne wieder. Es gibt etwa einmal Hagelsteine, so groß wie Taubeneier, sagen unsere Bauern. Ja, so groß wie Hühnereier seien die Hagelsteine gewesen. Aber Katzen hat es bis jetzt noch nicht gehagelt. Es ist da oben doch ein Halt. Eine Regulierung. Ein Gehaltensein, eine feste, ein geheimnisvolles Halten. Regenschutz genügt, Tropenhelm genügt, Regenschirm genügt, aber es ist wohnbar auf der Erde. Gott hat diese Erde wohnbar geschaffen und siehe, es war gut. Was für eine gewaltige Sache, wenn einer sagen kann, er habe ein Dach über dem Kopf. Die Menschheit hat ein Dach über dem Kopf. Eine Ordnung, einen Halt. Und Gott nannte die Feste Himmel. Es ist Gottes Güte, dass es diese Feste gibt. Aber noch zwei Fragen. Eine Frage. Ja, ist denn das nicht alles Naturgesetz, was hier Feste heißt? Ja, warum nicht? Wir nennen das heute so. Und wir erforschen diese Naturgesetze. Und es ist recht, dass wir das tun. Und wir übersetzen sie in technisches Können. Und konstruieren aufgrund dieser Kenntnis der Naturgesetze. Warum nicht? Aber wenn wir erkannt haben, dass der unterste Himmel, dass da Naturgesetze sind, ändert das etwas daran, dass der im höchsten Himmel auch der Herr ist über die Naturgesetze. Auch der Herr ist über das, was wir da konstruieren. Ändert das etwas daran? Ich erinnere kurz an jenen seltsamen Tatsachenbericht aus dem Zweiten Krieg, Anno 42, Bericht über jene Notlandung oder Notwässerung des Flugkapitäns James Whittaker. Wie er im Indischen, im westlichen, stillen Ozean sich verirrt hatte mit seiner Mannschaft und niedergehen musste aufs unendliche Meer und 21 Tage lang die Hölle des Durstes, des Hungers, der Hitze, der tropischen und der eisigen Kälte in der Nacht gefolgt, beständig von Haifischen, wie er diese Tage durchlebte, mit seiner Mannschaft auf Schlauchbooten, die gleich am Anfang einer etwas gestammelt hat von Beten. Man müsste jetzt beten. Und wie ein anderer dachte, was soll das Murmeln eines Menschen im Tosen des Indischen Ozeans? Wer wird das schon hören? Einer fängt an, das unser Vater zu beten. Ein anderer merkt, dass er es nicht kann. Probiert mit und sagt manchmal dann noch das Amen, wenn er nicht weiterkommt. Einer nimmt verschämt ein Testament hervor aus dem Reißverschluss. Der schlimmste ist der sechste Tag. Sie sind am Verhungern und Verdursten, am Verzweifeln. Da steht im Buch hinter dem Reißverschluss das Wort: Sorget nicht für den kommenden Morgen. Es ist genug, dass ein jeglicher Tag seine eigene Plage haben. Und dann betet einer. Ganz einfach und persönlich. Großer Meister, redet der Gott an. Großer Meister, wir wissen, dass wir keine Garantie dafür haben, dass wir aufgrund dieses Wortes morgen zu essen bekommen. Aber du siehst unsere Lage. Wir geben dir gerne noch ein wenig hinzu. Wir sind zufrieden, wenn es übermorgen ist. Aber siehe zu, dass uns geholfen wird, großer Meister. So betet der. An diesem Tage geschieht eine Entscheidung. Ich kann hier nicht weiter erzählen, aber diese Männer, die aufgrund der Naturgesetze, die Notwendigkeiten und Mechanismen der Technik beherrschen, die fangen an zu beten, weil sie erfahren, der Herr im höchsten Himmel ist der Herr auch der Naturgesetze und der Herr unserer Apparate. Er ist der Herr des untersten Himmels. Und ein letztes, liebe Gemeinde, wenigstens sei es angetönt, solange unsere Zeit nicht abgelaufen ist. Wir haben gesehen, es ist ein gewisses Gehaltensein, ein Schutz vor dem Einbruch der höheren Gewalten, der Force majeure über uns. Aus Gottes Güte geht es nicht einfach chaotisch zu in unserem Klima. Wie wird das sein, wenn wir Menschen jetzt dann die Feste, diesen untersten Rand der Himmel Gottes besteigen, vielleicht besiedeln? Es war am Freitag auf der hintersten Seite der Tagespresse ein Bild und eine Reportage aus einem Großbetrieb, einem Industriellen, die General Motors in Biel hätten, war die Fotografie da, sah sich an wie ein Fastnachtswitz, hätten einen sechsrädrigen Karren konstruiert, sei 30 Kilo schwer. Er könne 1,50 Meter hohe Hindernisse nehmen. Das sei ein Gefährt, um auf dem Mond zu gebrauchen. Es sei gedacht, dass man Radiogeräte und Fernsehgeräte auf diesem Karren transportieren werde auf dem Mond. Wie wird das sein, wenn es dann nicht Radiogeräte sind, wenn es dann Atom, Wasserstoff und Megatonnenbomben sind, die wir da auf sechsrädrigen Karren transportieren? an der Feste droben, auf unseren militärischen Stützpunkten, wird dann das Dach der Welt auch noch sicher sein? Werden wir dann anders als mit eingezogenem Atem und mit eingezogenem Nacken da unten sein und uns fürchten vor dem, was von oben kommt, weil das dann nicht nur Hühnereier und Taubeneier groß erschlossen sind. Radioaktiver Schnee, radioaktiver Tau in der Nacht, radioaktive Winde, wie wird das sein? Man darf nicht dran denken. Aber eines wollen wir uns gesagt sein, es wird im höchsten Himmel, auch über die untersten Himmel und auch über die Erde regiert und verfügt, kontrolliert und regliert. Dort fällt der letzte Entscheid. Wir sind unterm Himmel. Nicht nur unterm untersten Himmel, unterm höchsten Himmel. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht: Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Amen.